Ich werde zwei Studien vorstellen, die wir in meiner Gruppe durchgeführt haben. In einer geht es um Phishing und in der anderen geht es um Antivirusmeldungen. Und das hat sich herausgestellt, dass das Ganze nicht so ganz menschengerecht ist. Und dann werde ich versuchen, ein bisschen zu erklären, also vorzustellen, was könnte denn menschengerechte Sicherheit sein. Könnte mir bitte jemand sagen, um wie viel Uhr ich angefangen habe? Also um 12:50 Uhr, oder? Nicht, dass ich, also ich möchte jetzt keineswegs überziehen. Und ich werde versuchen, auch so kurz zu sein wie möglich. So, 12:50 Uhr habe ich mir aufgeschrieben. Gut, die Phishing-Studie. Sie haben bestimmt schon von Spearphishing gehört. Ja, das ist gezieltes Phishing, kann manchmal auch Namen oder Adressen der Empfänger enthalten und manchmal ist es auch irgendwie so abgestimmt an die Umstände, in denen der Empfänger lebt und hat dann einen interessanten und plausiblen Inhalt. Und das Problem ist, dass da oft das, also das Problem ist, dass der Anhang oder Link mit Malware ist und das führt dazu, dass also mit Spearphishing werden oft Angriffe angefangen, wie zum Beispiel Advanced Persistent Threats oder Ransomware. Und wir haben uns gefragt, ja, und das wird in den Firmen gefürchtet, insbesondere aber auch zum Beispiel im Online-Banking-Bereich. Und wir haben uns gefragt in unserer Studie, was sind denn für Gründe fürs Klicken, wenn Leute sowas bekommen? Weil man hört oft gerade von Sicherheitsexperten, oh mein Gott, wie konnte man denn auf sowas klicken? Und genau das wollten wir herausfinden. Wir haben zwei Studien durchgeführt. Ich werde jetzt einfach kumulativ Ergebnisse vorstellen. Und 2016 habe ich auf Black Hat USA einen Vortrag dazu gehalten. Da ist es ist es ein bisschen mehr erklärt. Ups, und ich merke gerade, ah ja, klappt doch. Das ist eine E-Mail, die wir 7 Tage nach Silvesterfeier an rekrutierte Teilnehmer, an die Studenten unserer Universität verschickt haben. Hey, wie geht's? Silvester war ja echt der Hammer. Und da gab es ein Link, der eigentlich ziemlich verdächtig ist. Ne? Also da war einfach eine IP-Adresse, die zur Uni gehört, zu unserem Lehrstuhl. Nun eine personalisierte ID für die User. Wenn sie drauf geklickt haben, haben sie einfach Access Denied Nachricht gekriegt, also Webseite. Und das wurde mit unterschiedlichen Namen unterschrieben. In diesem Fall sehen wir Sabrina. Also, warum war Spearphishing? Naja, das war eben kurz nach Silvester verschickt und man weiß, dass viele Leute, und wir haben auch gehofft, dass insbesondere auch Studenten im Silvester zusammen mit anderen Menschen feiern und dort eventuell auch Fotos machen. Das heißt, es ist jetzt nicht so super gezielt, aber schon ein bisschen angepasst an die Empfänger. Und wir haben uns auch bemüht, ein bisschen, wie soll ich das sagen, Jugend Sprache zu sprechen. Also es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber diese ganzen Fehler, Kleinschreibung in der E-Mail und so weiter, das war einfach ein Versuch, sich anzupassen. Und wir hatten diese Nachrichten von Facebook-Accounts und von E-Mail-Accounts geschickt, die alle zu nicht existierenden Personen gehören. Wir haben bei Facebook-Accounts sogar variiert, wie viel Inhalt ein Account hat. Hier sehen Sie Account von Tobias, der irgendwie gar nichts hat auf seinem Profil und Account von Daniel, der eben ein bisschen mehr hat, Infos hat und mehr als reale Person aussieht. Und das sind die Ergebnisse. Wir hatten eine ganz gute Klickrate, insbesondere bei Facebook, ja, also 40%. Und bei E-Mail hatten wir 20%, das ist auch ganz gut. Und wie gesagt, da sagen auch schon vielleicht schon einige Leute, also das waren dann blöde Studenten, was soll man denn noch von ihnen erwarten? hoffe ich, dass ich das, also diese Einstellung ein bisschen mildern kann, wenn ich dann weiter erzähle, was haben wir denn herausgefunden, wie erklären denn die Nutzer, warum sie geklickt haben. Und ich habe hier ein paar wörtliche Zitate gesammelt. Ja? Da hat jemand aus Neugier geklickt. Ja, das ist sehr, wir sollen uns vielleicht auch vorstellen, Neugier ist eigentlich eine sehr gute Eigenschaft. Sie führt zum Beispiel dazu, dass man Forschung betreibt oder sich informiert. Wollte sehen, was passiert. Das ist auch Neugier, nur anders ausgedruckt. Ich dachte, die Mail wäre von einem Freund. Warum dachten Sie das? Naja, wir haben die Top 10 Vornamen in der Studentengeneration, man weiß ja ungefähr, wie alt sie sind, benutzt. Und ja, da gab es wohl ein paar Tobiase und Daniel und Sabrinas, von denen man etwas erwartet hat oder die man kannte. So, da war jemand an Fotos interessiert und hätte von Leuten stammen können, mit denen ich Silvester verbracht habe. Ja, das passt dann halt eben zur eigenen Silvesterfeier. Und hier ist eine etwas längere Ausführung, also das, was ich hier rot gekennzeichnet habe, das sind alles so Gründe, die man hier rauslesen könnte bei der Textanalyse. So, und das heißt, wir haben das dann alles kategorisiert und was haben wir herausgefunden? Am meisten haben Leute aus Neugier oder Interesse geklickt. Dann haben sie geklickt, weil Inhalt plausibel erschienen ist und hat eben in diesem Fall zur eigenen Silvesterfeier gepasst. Einige Leute haben Nachforschungen eingestellt. Sie wussten, es kann nicht für sie sein, aber sie müssen herausfinden, was ist passiert. Vielleicht können sie die Nachricht weiterleiten. Vielleicht erkennen sie Leute auf den Fotos. Und auch so. Relativ viele dachten, dass sie den Sender kennen. Da hat es sich gelohnt, diese Top 10 deutscher Vor- und Nachnamen zu verwenden. Und ein interessanter Grund, das vielleicht auch für Leute interessant ist, die in den Firmen für IT-Sicherheit irgendwie verantwortlich sind, ist Vertrauen in Technologie oder Organisation, dass die Leute gesagt haben, mein Computer oder mein Antivirusprogramm wird mich schützen oder ich habe einen sicheren Browser benutzt in einem sicheren Betriebssystem wie macOS und oder ich bin über Tor gegangen, was natürlich gegen Spearphishing nicht wirklich hilft. Oder Leute haben gegoogelt nach dem Link oder nach der E-Mail-Adresse, von der es kam. Oder es gab auch welche, die gesagt haben, IP kam aus Uni Erlangen, ja, also schon technisch versiert. Oder Webmail der Uni Erlangen war bisher sicher. Und ich glaube, da kommt auch kein Spam oder nichts Gefährliches rein. Und ein sehr interessanter Grund ist Angst. Das heißt also die Angst, ob ein Fremder Fotos von mir haben könnte, was hier dieses Zitat erklärt, ist es durchaus möglich heutzutage, dass jemand mich fotografiert hat und ich das überhaupt nicht gemerkt habe. Und jetzt, wer weiß, was aus diesen Fotos ist. Ja, das heißt, auch Klicken ist nicht immer ein Zeichen fehlendes Sicherheitsbewusstsein, weil gerade in diesem Zitat sieht man sehr deutlich, dass die Person abwägt zwischen der Angst, eventuell Rechner infiziert zu haben und der Angst, dass das eigene Fotos in fremden Händen sind. Am meisten mag ich diese Antworten, wo die Leute gesagt haben, dass sie aufs Reflex geklickt haben. Das ist etwas, was Stefan auch angesprochen hat. Man klickt einfach zuerst und merkt dann, ups, Moment, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, könnte es Ihnen passieren, könnte es mir passieren? Ich weiß nicht, ob es Ihnen passieren kann. Mir kann es passieren und es ist mir auch passiert. Ja, und deswegen bin ich immer sehr vorsichtig, wenn Leute sagen, ja, also man muss irgendwie Awareness schaffen und Leuten erklären, was kann denn passieren, weil ich würde annehmen, dass ich eigentlich Security-aware bin. Ja, so, das ist ein erstes Beispiel. Ich habe Ihnen erzählt, ich habe diese Studie auf Black Hat USA vorgetragen und das ist ein ziemlich großes Event, so ein Hacker-Event. Und ich habe, das ist so durch die Presse gegangen, ich habe sogar von CNN eine E-Mail bekommen, was natürlich mir noch nie im Leben passiert ist, danach auch nicht mehr. Und Sie können hier sehen, es ist ein CNN-Request und Your Topic looks fantastic und hier ist ein Link to my work. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe drauf geklickt. Und als ich dann gesehen habe, wie sich mein Browser öffnet, habe ich mir gedacht, Moment, was habe ich denn gerade gemacht? Ja, weil alle Informationen, die hier in dieser E-Mail stehen, die sind öffentlich zugänglich. Das hätte mir jeder Angreifer problemlos schicken können. Und zum Glück war diese E-Mail tatsächlich echt. Ja. Aber das zeigt, wie schnell es passiert, dass man sich quasi in einem in einem emotionalen Moment, ja, also Nachricht, also eine E-Mail von CNN, ja, eben verklickt. Ein anderes Beispiel ist mir passiert vor ungefähr einem Jahr. Wir hatten Kontakt mit einer Firma, die von uns Security Audit haben wollten. Und wir haben uns halt unterhalten für ein Produkt. Wir haben uns unterhalten. Noch ein Kollege war daran beteiligt. Und dann ist das Ganze irgendwie eingeschlafen. Und ein Jahr später, nachdem wir das alles mit der Firma versucht haben auszuhandeln, kam diese E-Mail. Ja, also das ist tatsächlich, also war eine Antwort auf eine E-Mail, die ich vorher geschickt habe. Und da steht irgendwie Product X, ne, also das, was wir besprochen haben, Security Audit Call Follow-up, Morning, please see attached and confirm. Und da war auch ein Dokument dabei. Und ich war schon drauf zu klicken. Und dann ist mir eingefallen, Moment. Das erzähle ich doch die ganze Zeit, also solche Beispiele gebe ich durch die ganze Zeit in der Vorlesung. Also vielleicht doch lieber nicht klicken. Da bin ich aus dem Büro gestürmt ins Büro von meinem Kollegen, der auch an dem Projekt beteiligt war, mit dem Schrei, bitte nicht klicken. Er hat mich so angeschaut von seinem Rechner und meinte, ich habe schon geklickt. Ich meinte dann, und? Ja, nichts. Mein Antivirus ist hochgegangen. Ja, das heißt, er hatte Glück und ich hatte auch Glück. Es war irgendwas in diesem, also es war tatsächlich ein Angriff und es war irgendwas drin, aber zum Glück konnte das abgefangen werden durch den Antivirus. Und das war eine Person, die seit 5 Jahren sehr erfolgreich mit IT-Sicherheit sich professionell beschäftigt. Ja. Okay, so viel zum Could this happen to you? Was folgt daraus? Ja, also also ein Kollege und ich, wir wurden beide in so einem Moment quasi in einem Moment irgendwie so gefangen, wo wir eben keinen Verdacht geschöpft haben. Das heißt, eigentlich müssten die Nutzer, wenn sie diese Angriffe abwehren sollten, immer misstrauisch sein, egal was kommt, egal ob die Nachricht plausibel ist, egal ob sie den Erwartungen entspricht, egal ob man den Absender kennt. Also man muss immer sich in einem Zustand befinden des permanenten Misstrauens, wenn man tatsächlich 100% dieser Angriffe abwehren möchte. Und das ist etwas, was man Sicherheitsmentalität gerne nennt. Und hier können wir uns ein bisschen mehr, vielleicht mit Hilfe von Psychologie, diese Sicherheitsmentalität anschauen. Ich weiß nicht, ob viele von Ihnen dieses Buch von Daniel Kahneman gelesen haben. Das ist Nobelpreisträger in der Ökonomie, ist aber eigentlich Psychologe. Und er unterscheidet zwischen zwei Systemen des Denkens. Nämlich System 1, so wird es auch genannt, das ist die Intuition, ja, aus dem Bauchgefühl handeln, und System 2 ist logisches Denken. Und ich zitiere einfach aus dem Buch, damit Sie vielleicht besser nachvollziehen können und mir vielleicht auch glauben können, was ich meine. So, wachsende Zahl von empirischen Befunden gibt es, die darauf hindeuten, dass eine positive Stimmungslage, Intuition, Kreativität, Leichtgläubigkeit und zunehmende Beanspruchung von System 1 ein Cluster bilden. Was bedeutet das? Wenn man in einem System 1 ist, im Flow, in Intuition, in Kreativität, hat man positive Stimmungslage, aber man ist auch leichtgläubig. Ja, und das ist so ein Cluster. Welchen Cluster gibt es denn für System 2? Andererseits sind auch Niedergeschlagenheit, Vigilanz, Argwohn, eine analytische Herangehensweise und vermehrte Anstrengung eng miteinander verbunden. Da geht es um System 2. Ja, das heißt, man kann nicht gleichzeitig leichtgläubig und argwöhnisch sein. Man kann nicht gleichzeitig positive Stimmungslage und Niedergeschlagenheit verspüren. Und das heißt, wir können eigentlich normalerweise nur in einem der Systeme sein. Und weil System 2 mit vermehrter Anstrengung verbunden ist, sind wir normalerweise im System 1 Zustand. Und das ist etwas, was wirklich jeder von uns macht, praktisch fast jede Minute unseres Lebens. Und nur sehr selten schalten wir unser logisches Denken ein. Und dafür brauchen wir spezielle Trigger. Weil sonst wäre es eine zu hohe Anstrengung, das würden wir einfach nicht durchhalten. So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn es irgendwie nicht möglich ist, in System 1 und System 2 die ganze Zeit zu sein, ja, was sollen wir denn machen? Ja, also weil Vigilanz und analytische Herangehensweise, das ist eben System 2 und Gleichgläubigkeit System 1. Und es gibt eine Person, die diese alle Eigenschaften in sich vereinigt in einer wundersamen Art und Weise. Darf ich vorstellen? Das ist Mr. Bond, James Bond, ja, und Sie kennen ihn alle. Und das ist ein Spezialagent und er muss halt eben immer aufpassen, weil ihn sehr viele Leute töten wollen. Und er hat ein sehr hohes Sicherheitsbewusstsein und macht seinen Job zur vollsten Zufriedenheit. Das Einzige, was halt schlimm ist an dieser Person, sie existiert nicht. Und wenn wir jetzt sagen, also die Mitarbeiter oder auch die Nutzer, ja, zu Hause, sollen gezielte Angriffe stets erfolgreich abwehren, dann wollen wir eigentlich, dass sie sich wie James Bond verhalten. Ja, und zwar überall, in Buchhaltung, in Verkauf, in Presseabteilung, Kundenbetreuung, Personalabteilung und auch zu Hause. Ja, und das ist möglich, ja, also mit bestimmten Voraussetzungen geht es, dass man in allen diesen Abteilungen solche Leute hat. Nur das Problem ist, man sollte Stellenanzeigen und Gehälter ein bisschen anpassen. Ja, und Training natürlich auch. Das wird ein bisschen kompliziert sein im Normalleben. Und deswegen auch nicht ganz realistisch. Und dann gibt es noch dieses schöne Problem von False Negatives und False Positives. Und zwar, False Negatives heißt, dass gefährliche Nachrichten nicht entdeckt werden. Und Sicherheitsexperten bemühen sich um diese. Ja, also klar, sie wollen ja Gefahren abwehren. Und False Positives sind gutartige Nachrichten, die als gefährlich eingestuft werden. Und für die normalen Nutzer ist das total wichtig, denn wenn diese Nachrichten ausgefiltert oder gelöscht oder nicht ernst genommen werden, dann gibt es vielleicht verpasste Chancen oder geschäftliche und persönliche Konflikte. Ja, und hier wieder ein persönliches Beispiel, auch so einem aus Forscherleben. Ich habe mal von einer Firma, mit der ich ja in so einem Projekt war, folgende Nachricht bekommen. So, jetzt schauen Sie sich erstmal nur den Titel an. Ja, das war der Titel. So, was stand drin? Zeige ich gleich. Das war der Anhang. Jetzt zeige ich den Inhalt. Hi, please see request details below. Please provide the required information by replying to this email. Bla bla, we need your bank account details. Und ich dachte mir, ha ha ha. Ja, das mache ich natürlich, klar. Und dann habe ich gemerkt, das scheint ja an mich adressiert zu sein, auch wenn nicht direkt. Also irgendwie ist mein Name drin, also habe ich die Firma auf einem separaten Kanal angemeldet und gefragt, habt ihr das geschickt? Und sie haben gesagt, ja, haben wir. Also ist ja nichts Besonderes. Ja, und solche Dinge passieren halt im Geschäftsleben, denke ich, nicht sehr selten. Ja, und deswegen ist es sehr schwer, da auf der Hut zu sein, wie ich gerade in Chat mitlesen kann. Und auch Privatnutzer bekommen widersprüchliche Awareness-Hinweise. Das ist Awareness-Hinweis von PayPal. Sie sagen, okay, also wie erkennt man gefälschte E-Mails? Sie haben unpersönliche Anrede und unsere E-Mails, das ist die erste Hervorhebung. Und die zweite Hervorhebung zeigt, in Adressleiste von unseren E-Mails, ja, von legitimen PayPal-E-Mails, die sollen mit, also Links sollen mit www.paypal.com beginnen. So. Ich bin PayPal-Kundin. Ich bekomme ab und zu diese PayPal-Kontoübersicht und hinter weiter zu PayPal und verbirgt sich ein Link. Jetzt schauen wir uns diesen Link mal an. Beginnt er mit www.paypal.com? Nein. Ja, also ein Mensch, der vorher diese Anweisung gelesen hat, würde nie drauf klicken. Das ist aber eine legitime E-Mail. Ja, und dann gab es in der letzten Zeit ganz viele Phishing-E-Mails, die korrekte Anrede benutzt haben. Warum? Naja, wir haben im letzten Vortrag einen Vortrag von Stefan gehört. Ja, es gab so viele Daten, die geleakt wurden. Natürlich werden E-Mail-Adressen und Anreden und so weiter auf dem, auf, bei, von den Kriminellen quasi gehandelt, ja, also auf in Darknet zum Beispiel oder auf anderen Schwarzmärkten im Internet. Und deswegen kommen auch von anderen Firmen, wie zum Beispiel in diesem Fall von O2, solche Nachrichten oder das ist auch interessant ist, da gab es eine Ransomware, die tatsächlich Stellenanzeigen analysiert hat und sich und quasi die gezielte Angriffe auf Personalabteilungen verschickt hat mit Erwähnung von aktuellen Stellenanzeigen. Dann fragt man sich, ja, wie kann man sich denn jetzt, wie soll man sich denn dagegen schützen? Ja, und da gibt es noch Leute, die sagen, ja, aber wenn wir unseren Nutzer daran gewöhnen, indem wir simulierte Phishing-Angriffe machen, dann werden sie vielleicht irgendwie aware sein und sich dann doch irgendwie besser verhalten. Ja? Und hier habe ich auch ein Beispiel, zum Glück nicht aus persönlichem Leben, aber das ging mal durch die Zeitungen. Das war im Dezember 2015. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben. Da gab es an zwei Dienststellen der Berliner Polizei eine E-Mail, die sie darum gebeten hat, ihre dienstlichen privaten Passwörter im sicheren Passwortspeicher der Polizei Berlin zu speichern. Und ja, und da gab es einen Link. Die E-Mail war im Corporate Design mit Unterschrift von der zentralen Serviceeinheit, mit Adresse mit leichten Fehlern von nicht registrierenden Personen. Es hat in einer Panik resultiert in den Dienststellen und deswegen ist das alles in die Presse geraten. Aber eigentlich war es eine simulierte Phishing-Angriff. Ne? Das war kein richtiger Angriff. Das ging also an mehr als 400 Leute und ja, es gab halt eben Panik und das ist dann in die Presse geraten. Weil das an die Presse geraten ist, ja, erstmal, was waren die Ergebnisse? Naja, also die Hälfte, also mehr als die Hälfte haben geklickt und über 30 haben Nutzerdaten eingegeben. Wir wissen nicht, was sie da angegeben haben. Und das ist etwas, was ich ja nicht sehr politisch korrekt vielleicht Pentesting the Humans nenne. Also Pentesting oder Penetration Test ist eine Sicherheitsmaßnahme, die Firmen verwenden, zum Beispiel, wenn sie Software auf Sicherheitslücken überprüfen können, wollen. Sie lassen ihre eigene Software oder ihre eigenen Netze hacken, ja, von sogenannten Pentestern. Und ja, hier werden halt eben Menschen irgendwie gehackt. Ja, es musste, Polizei musste sich zu dem Ganzen natürlich äußern, weil das in der Presse war. Und ein Vorstandsmitglied der Gewerkschaft der Polizei hat gemeint, es wird keine Konsequenzen geben für Leute, die drauf reingefallen sind. Und meinte, dass die Beamten eine Flut von dienstlichen E-Mails bekommen. Da schaut man nicht mehr so genau hin. Und die Polizei ist nur ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und ich finde, das ist sehr weise und sehr richtig gesagt. Und die Frage halt, was können wir daraus lernen oder was kann die Polizei daraus lernen? Wir können lernen, Polizisten sind Menschen, so wie wir auch. Ja, sie haben auch System 1 und System 2. Da frage ich mich auch, was wäre denn das richtige Verhalten? Sollen die jede interne E-Mail überprüfen, vielleicht die Person anrufen, die sie, also, oder schauen, dass um die Person existiert, jedes Mal, wenn sie irgendwas bekommen, jeder E-Mail misstrauen, ja, die ganze Zeit im System 2-Zustand sein. Das Netz war da irgendwie voll mit, also da Foren zum Beispiel bei Heise, waren voll mit abfälligen Kommentaren über die Polizei, die ich völlig unangebracht finde, weil hier ist es wirklich, also ganz offensichtlich für mich, nicht die Polizisten, die etwas falsch gemacht haben, als sie drauf geklickt haben. So, also fragen wir uns, warum ist Security Awareness schwierig oder warum behaupte ich, dass Security Awareness schwierig ist? Erstens, Security Awareness heißt, dass man nicht nur aware ist, man muss auch sein Verhalten ändern. Und Verhaltensänderungen sind immer schwierig und das wissen wir alle. Alle, die versucht haben, mehr Sport zu treiben, mehr Gemüse zu essen, rechtzeitig schlafen gehen, rechtzeitig ihre Vorträge vorbereiten und so weiter und so fort. Ja, ich habe meinen diese Nacht vorbereitet, obwohl ich mir geschworen habe schon mehrmals, dass ich es nicht mehr tun werde. Aufrechterhalten des Sicherheitsverhaltens ist schwer, ständige Wachsamkeit ermüdet, ja, System-2-Zustand. Und auch Geschäftsfälle und Arbeitspraktiken kollidieren mit Sicherheitsverhalten. Man kann eben nicht bei jeder E-Mail mit anhängen und nichts fragen, ja, hast du das geschickt und bist du sicher, dass es sicher ist? Das wäre schon mal vom Zeitaufwand schwierig. Und sprechen natürlich auch unsere sozialen Verhaltensnormen Normen dagegen, weil Vertrauen und sozialverträgliches Verhalten ist anders. Ja? Da fragt man nicht ständig nach. Und was sich ein Normalnutzer denkt, was, also wenn man sagt, ja, aber Sicherheitsverhalten muss so und so sein, dann denkt er sich, was würde passieren, wenn ich zum Beispiel Kollegen oder Vorgesetzte frage, ob sie wirklich diese E-Mail verschickt haben. Ja? Was kann passieren? Naja, sie könnten das für Zeitverschwendung halten, sie könnten mich für inkompetent halten oder denken, dass ich sie für inkompetent halte. Ja? Das sind alles Dinge, die so ein Verhalten letztendlich nicht erlauben oder nicht wirklich gutheißen. Ein anderes Beispiel, das finde ich auch gegen Security Awareness spricht. Vielleicht haben einige von Ihnen auch mitbekommen, RSA, das ist so eine Sicherheitsfirma, die unter anderem so Security Tokens produziert. Ein Beispiel von so einem Token sehen Sie auf diesem Bild. Das kann zum Beispiel für Zwei-Faktor-Authentifizierung benutzt werden, von der Stefan gesprochen hat. Sie wurden mal gehackt. Und dieser Hack war also wirklich sehr weitreichend von Folgen her. Und der Staat hat mit einer Phishing-E-Mail gestartet. Und diese E-Mail, die ging an zwei ganz kleine Gruppen von Mitarbeitern. Und weil die Kriminellen Angst hatten, dass die Leute in einer Security-Firma sowas merken. Und was ist passiert? Also die E-Mail war irgendwie vom Webmaster von einer Webseite und hat einen Anhang Recruitment Plan, please open. Ja, also das haben wir auch in dem Angriff, den ich miterlebt habe, gesehen. Und eine einzige Person in Personalabteilung hat drauf geklickt. Ja, eine einzige Person. Was ist passiert, möchte ich jetzt nicht genau erklären. Auf jeden Fall sind die Kriminellen von diesem Rechner auf diesen Rechner gelangt und dann ist weiter ins Netz und haben angefangen, die Daten zu exfiltrieren. Und irgendwann haben Intrusion Detection Systeme das gemerkt, Alarm geschlagen und das Ganze wurde dann beendet. Das Problem war allerdings, dass niemand bis heute weiß, was haben die Kriminellen bis dahin eigentlich gesehen und wo waren sie? Ja, was haben sie, wo waren sie im Netz? Und die Vermutung ist, dass dieses Secure-ID-Token wurde gehackt, also in dem Sinne, dass sie eben mit Hilfe von Informationen voraussagen konnten, welche so einmal kurz dieses Ding generieren würde, wenn man quasi und konnten sich damit einloggen. Also ich hoffe, dass es irgendwie klar ist, was ich sage. Es gab, wie gesagt, natürlich einen großen Aufschrei und die Firma hat viel Geld verloren, aber gar nicht so viel, weil die Firma eigentlich viel Geld hatte und sich den Angriff ziemlich schnell gemerkt hat und sich auch ziemlich gut da rausreden konnte. Aber was wohl tatsächlich passiert ist, ist, dass Lockheed Martin, das ist ein amerikanischer Rüstungskonzern, als Folge von diesem Hack angegriffen wurde. Und die haben aber immer bestritten, dass irgendwas da irgendwie gestohlen oder sonst irgendwie wurde. Das heißt also, wir wissen eigentlich nicht so viel, aber das ist ein Angriff, über den wir zumindest ein bisschen was wissen, weil normalerweise gelangen diese Informationen überhaupt nicht an die Öffentlichkeit und RSA, und deswegen ist es auch ein Angriff von 2011, weil das eben so selten ist, dass man zumindest ein bisschen über einen Angriff auf eine Firma erfährt. Das hat RSA gemacht, um quasi transparent zu sein, weil sie natürlich Angst hatten, dass ihnen die Kunden massiv abspringen. Ja, sie mussten 40 Millionen Tokens austauschen, quasi nur auf Verdacht, dass sie vielleicht gehackt wurden. Was lernen wir daraus? Gut, RSA ist da irgendwie durchgekommen. Aber natürlich gibt es auch insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, die diese Mittel nicht haben. Und das kann natürlich gerade für Firmen, die auch für kleinere Einheiten wie Anwaltskanzleien oder Arztpraxen einfach tödlich sein. Ja? Das heißt, man sollte es nicht auf leichte Schulter nehmen. Und trotzdem, Awareness ist eigentlich nicht die richtige. Es ist schön, wenn Awareness da ist, aber man kann nicht darauf zählen, dass sie immer gelingt. Bei RSA hat letztendlich Intrusion Detection und auch schnelles Handeln des Sicherheitspersonals zur Begrenzung des Schadens mehr oder weniger geführt. Und was man sich halt eben merken sollte, also die ganze Awareness-Maßnahmen und so weiter sind vielleicht gut, um so grobsten Dinge abzufangen, aber Angreifer, die es wirklich darauf abgesehen haben, sie werden reinkommen. Ja, und letztendlich müsste man schon darauf vorbereitet sein, die Angriffe zu erkennen, ja, und auch zu kommunizieren mit allen möglichen Seiten, die halt involviert sind. So, nutzerzentrierter Schutz. Ich habe ja Menschengerechtigkeit, die Sicherheit quasi versprochen. Was könnte man hier tun? Ja, also ist es klar, nutzerzentriert zu sagen, alle müssen die ganze Zeit aware sein, geht nicht. Also was könnte man machen? Gut, Angriffe melden. Es soll möglich sein, zum Beispiel in einer Firma oder in einer Bank und PayPal von mir aus Angriffe einfach zu melden. Aber man muss darauf vorbereitet sein, dass viele harmlose Vorkommnisse gemeldet werden. Und dann ist es wieder ein Trade-off. Will ich das überhaupt? Ja, als Firma zum Beispiel. Oder nehme ich in Kauf, dass einige Angriffe einfach passieren werden? Ja, das ist auch möglich, ne? Das wäre Risikoakzeptanz. Und dann Awareness. Naja, also verlässliche James-Bond-Modus-Indikatoren müssen da sein. Ein Beispiel für Phishing wäre, externe E-Mails als extern kennzeichnen. Es gab bis heute keine Studie, die irgendwie gezeigt hätten, ob Effektivität und Nutzerfreundlichkeit dieser Maßnahme irgendwie zufriedenstellend ist. Ja, wir wissen es nicht. Deswegen bin ich da auch vorsichtig. Und letztendlich, das Wichtigste ist, auf Fehler erwartet, also Nutzerfehler werden passieren. Ja, da ist auch quasi, das ist dasselbe wie so in sicherheitskritischen Safety-Systemen, die halt mit Safety zu tun haben. Und man muss darauf vorbereitet sein. Ja. So, das wäre die erste Studie, die ich vorstellen wollte. Und ich habe noch ein bisschen Zeit und werde noch eine zweite Studie vorstellen über Nutzbarkeit von Antivirus-Meldungen, die wir auch in meinem, also quasi in meiner Gruppe gemacht haben. Es gab vor einiger Zeit eine Umfrage unter Nutzern und Experten. Sie können hier sehen, die Antworten der Experten und Nutzern, also Sicherheitsexperten und Nutzern, darauf, was sind die wichtigsten Dinge, die sie tun, also drei wichtigsten Dinge, die sie tun, um sich zu schützen. Und Sie können sehen, also die Nutzer, die Nicht-Experten, das ist hier gekennzeichnet und das ist so der graue, der hellgraue Balken angesagt. Dass sie Antivirus nutzen und nur wenige Experten nutzen Antivirus. So, es sieht so aus, dass Antivirus das populärste Tool für Nicht-Experten ist. Ja? Also ist das irgendwie, was macht Antivirus so toll, haben wir uns gefragt. Und man muss sagen, dass das Antivirus von Sicherheitsexperten als wirklich total schlecht bewertet wird. Ja? Antivirus ist dead und doomed to failure und bla bla und dieselbe wie Antivirus-Software, except Microsofts. Okay, Microsoft freut sich drauf natürlich. Windows Defender ist gut, sagt er. Und hier sehen wir, it might be time to stop using Antivirus, update your software and OS regularly instead. Practice skeptical computing. Skeptical computing. Das ist dasselbe wie Constant Vigilance. Ich hoffe, Sie wissen, wer das ist, auf dem Bild. Naja, also, und wir haben gelernt, Constant Vigilance ist nicht das, was wir Menschen, normale Menschen können. Ja? Und das wissen sowohl Experte als auch Nicht-Experten. Dieses Be suspicious of everything ist eine äußerst unpopuläre Sicherheitsmaßnahme, können Sie in dieser Umfrage sehen. Also, was heißt das? Wir gehen zurück zu der Frage, ist Antivirus dann doch perfekte Sicherheitsmaßnahme? Wir haben uns gefragt, was passiert denn, wenn Antivirus tatsächlich ein Virus entdeckt? Ja? Wie reagieren dann Leute drauf? Weil Antivirus ist ja normalerweise irgendwie im Hintergrund und wenn man da Usability untersuchen möchte, müsste man den irgendwie in den Vordergrund bringen mit irgendeiner Malware. Ja? Und wir haben uns gefragt, verstehen denn die Nutzer überhaupt Malware-Detection-Nachrichten und verstehen sie, dass zum Beispiel eine Datei verschwunden ist vom Rechner und warum? Ja? Und da haben wir uns so ein Experiment überlegt, das haben wir in so einem Usability-Labor durchgeführt, wo Leute mit ihrem eigenen Laptop erschienen sind. Und wir hatten eine Cover-Story, dass wir Usability von so Word und Open Office und so weiter untersuchen. Und wir haben ihnen zwei USB-Sticks gegeben mit harmlosen Datei, die aber so designt war, dass sie Antivirus aktiviert. Ja, also so ein harmloser Virus, könnte man sagen. Und beim ersten USB-Stick haben sie die Aufgabe ganz normal erledigen können. Und wenn sie den zweiten USB-Stick reingesteckt haben in ihren eigenen Laptop, dann gab es zwei Fälle. Entweder es wurde eine Datei entfernt, die Sie für die Ausführung der Aufgaben nicht brauchen, das ist ein relevant infected file, oder es wurde eine Datei entfernt, die Sie für die Aufgaben brauchen, relevant infected file. So, ich zeige Ihnen mal ein Beispiel. Sie sehen hier unten links Windows Defender Nachricht. Sie verschwindet nach 3 Sekunden. Dieser konkrete Nutzer hat es nie gemerkt. Was der Nutzer aber gemerkt hat, war diese Nachricht. Sie können sie wahrscheinlich nicht so gut lesen. Die muss ich Ihnen aber vorlesen dann, weil das ist, es lohnt sich. Muss selber ein bisschen größer machen den Screen. An unexpected error is keeping you from copying this file. If you continue to receive this error, you can use the error code to search for help, bla bla. Ne? Und dann kommt dann Error Code und dann hier, was Sie wahrscheinlich aber schon ganz gut sehen können, gibt es den schönen Button, da steht drauf Try Again. Und das ist das, was die meisten Leute gemacht haben. Ja, sie haben überhaupt nicht verstanden, was da eigentlich passiert ist. Sie haben Try Again ein paar Mal geklickt und dann Skip. Und dann war die Datei weg und sie haben überhaupt nicht verstanden, warum. Ja, das ist ein anderes Beispiel. Das ist ein anderer Rechner mit Avira drauf. Das können Sie unten links, unten rechts an so einem roten Fleck erkennen. Da kommt zuerst eine ähnliche Meldung, die sagt, ja, man braucht irgendwie Adminrechte, um auf die Datei zuzugreifen. Und da kann man fortfahren oder überspringen. Und irgendwann kommt auch die Avira-Meldung. Dieser konkrete Proband hat die Meldung nie gemerkt, weil er so beschäftigt war damit, auf Vorgang wiederholen zu klicken. Das ist das, was Sie auf dem Bildschirm sehen. Das heißt, was war unser Ergebnis aus 40 Leuten, die wir getestet haben? 30 haben überhaupt ihre Augen auf die Antivirus-Nachricht fokussiert. 19 haben gemerkt, dass es die gab. Ja, das ist ein Unterschied. Manchmal kann man etwas sehen, aber halt eben nicht im Gehirn verarbeiten. Und 14 haben verstanden, was passiert ist. Und dann hatten wir 20 Leute, die bei denen eine relevante Datei entfernt wurde. Und bei 20 Leuten, bei denen irrelevante Datei entfernt wurde, die sie nicht brauchen. Und wir können sehen, dass selbst bei der relevanten Datei nicht alle gemerkt haben, dass sie entfernt ist. Wie konnte das denn passieren? Naja, sie waren so mit Windows-Fehlermeldungen beschäftigt, dass sie überhaupt nichts mehr gemerkt haben. Und von Leuten, die die Datei in dem Moment nicht gebraucht haben, haben nur 9, ne? Also nur die Hälfte gemerkt. Und verstanden hat es eigentlich nur ein ganz kleiner Anteil der Nutzer. Ne? Als 40 haben 80 verstanden, was mit der Datei denn eigentlich passiert ist. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass die Antivirus-Nachrichten selbst für Windows Defender von Windows-Nachrichten irgendwie völlig verdeckt werden. Wir haben gemerkt, dass die Nachrichten, die irgendwie rechts unten kommen, überhaupt nicht bemerkt werden. Nachrichten in der Mitte des Bildschirms werden gemerkt, aber nicht gelesen und nicht verstanden. Und einige Antivirus-Software fragt die Nutzer, was sollen sie denn mit der Datei tun? Das führt zu sehr großen Verunsicherung. Aber was wir auch gelernt haben, dass Antivirus trotzdem, trotz all diesen Problemen, ein ideales Schutz-Tool ist. Warum? Also die Nutzer haben ihrem Antivirus das alles verziehen, haben gesagt, dass sie eigentlich sehr, insbesondere wenn es nicht kostenlos war, haben gesagt, ja, also jetzt sind sie ja sicher, dass es sogar funktioniert, ja, nach der Studie. Und die Wahrnehmung ist, dass es ein Antivirus-Tool ist so eine Art Experte und Schutzengel zusammen und das macht etwas für mich, ja, etwas, was ich selber nicht machen kann. Ich kann nämlich selber Dateien nicht auf Virus überprüfen. Das kann nur der Antivirus-Tool und das ist sozusagen trotz diesen Usability-Probleme trotzdem etwas, was man anstreben sollte, ja? Also quasi, dass die Sicherheitsmaßnahmen tatsächlich die Nutzer schützen und ihnen auch dieses Schutzgefühl vermitteln. So, jetzt sind wir am Ende. Ich habe doch ein bisschen überzogen, Entschuldigung dafür. Noch einmal, was ist nutzerzentrierter Schutz? Erst einmal nutzerzentriertes Denken. Man sollte sich überlegen, welche Auswirkungen der Schutzmaßnahmen könnte es geben auf Geschäftsfälle, Produktivität, Normalleben, also Vertrauen, soziale Normen in Arbeitsleben, aber auch im Privatleben. Und das gilt für alles, sowohl für Richtlinien als auch für technische Maßnahmen und Schulungen. Und wenn man Prozesse für die Nutzer gestalten möchte, zum Beispiel in einer Firma, dann sollte man sich überlegen, ja, wie sollen sie Angriffe melden, wie werden sie über Angriffe informiert, was sollen sie im Angriffsfall tun und vor allem können sie das alles. Ja, das ist das Wichtigste. Und man sollte auch Fehler erwarten und darauf vorbereitet sein, wie ich schon mal erzählt habe. Und das ist das Ende von meinem Vortrag. Und ich konnte jetzt leider die Diskussion nicht verfolgen. Ich hatte nur das Gefühl, es waren sehr viele Fragen. Dann warte ich einfach darauf, dass etwas passiert, dass man mich etwas fragt. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Also, ja, also danke fürs Lob, für die Folien. So, jetzt trinke ich erstmal ein Glas Wasser und dann schauen wir mal, was mit den Fragen passiert.
Ich habe hier eine interessante Frage gesehen, ob da nicht irgendwann die Gefahr besteht, dass man sich so dran gewöhnt, also weil man im Internet so misstrauisch sein muss, dass man das dann auch real life überträgt und dann ja dass wirklich die Gesellschaft verändert, dass man sich nicht mehr über den Weg traut.
Natürlich, ja. Ich meine, das ist das. Ich meine, wenn Sie sich überlegen, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen Kontakt zu zum Beispiel Leute haben, die im IT-Sicherheitsbereich arbeiten. Aber wir haben auch hier gemerkt, Datenschutz ist für viele wichtig und da wird man schon ein bisschen. Sie werden mich entschuldigen, ich bin es halt auch aus dem IT-Sicherheitsbereich. Da wird man ein bisschen komisch, ja. Und da wird Und sozusagen von den Menschen, die eben nicht mit IT-Sicherheit und Datenschutz zu tun haben, wird man schon komisch beäugt. Das zeigt einerseits, dass ja, also man kann sich so dran gewöhnen, dass man auch im Normalleben sich nicht normal verhält, also nicht normal, nicht wie anderen. Und andererseits ist es eher unwahrscheinlich, dass viele Leute das können, weil dafür müsste man sich tatsächlich mit IT-Sicherheit und Datenschutz beschäftigen, denke ich. Und außerdem ist es, wie ich gesagt habe, wirklich sehr schwierig, die ganze Zeit wachsam zu sein. Ja, einfach aus diesem System 1 versus System 2 Gedanken heraus. Soll ich das jetzt, also es gibt jetzt wirklich sehr viele Fragen. Soll ich jetzt irgendwie vorlesen oder?
Ich versuchte jetzt gerade durchzuscrollen, was da zwischendurch noch alles kam. Zum Beispiel, was passiert, wenn jetzt alle Verwaltungsleistungen auch online angeboten werden und wir dann natürlich dann irgendwann genauso vorsichtig sein müssen.
Ja, wir können aber nicht vorsichtig sein. Ja, das ist ja meine Nachricht. Und letztendlich geht es darum, dass der technische Schutz erwartet, dass wir Fehler machen und das irgendwie abfängt. Ja, und wenn Sie sich überlegen, das passiert auch im nicht-digitalen Bereich. Da können wir auch Fehler machen und sie werden irgendwie abgefangen, zum Beispiel auch von der Polizei. Ja, wir können, wenn wir irgendwie nicht wachsam sind und jemand uns Geldbeutel geklaut hat, dann gehen wir zur Polizei, erstatten Anzeige und hoffen, dass da irgendwo oder jemand bei uns eingebrochen ist. Und dasselbe sollte eigentlich auch natürlich ein bisschen angepasst im digitalen Bereich stattfinden.
Wie könnte das aussehen?
Das kann ich mir eben schwierig vorstellen. Also wie könnte man das dann realisieren? Zum einen, dass die Fehler erwartet werden und darauf vorbereitet ist und eben wieder reparierbar.
Man kann nicht immer alles reparieren, aber es gibt sehr viele Beispiele dafür. Sie haben zum Beispiel gesehen, dass PayPal und auch Amazon die ganze Zeit Links verschicken. Ja, letztendlich trainieren sie Leute drauf, dass sie auf die Links klicken. Meine Vermutung ist, dass sie sehr wohl wissen, dass es Leute auch dazu bringt, auf Phishing-Links zu klicken. Sie nehmen das aber in Kauf, dass diese Sachen passieren. Und sehr oft, zum Beispiel im Online-Banking-Bereich und ich nehme an, auch im PayPal-Bereich, wenn den Nutzern irgendwas von einem Konto geklaut wurde, aufgrund von einem Angriff, wird es einfach erstattet. Ja, und das ist sozusagen eine Abwägung. Ich möchte als Bank oder als Amazon Kunden behalten. Ich möchte, dass sie sich irgendwie sicher fühlen und auf das klicken, was ich ihnen geschickt habe. Aber ich muss dann in Kauf nehmen, dass sie auch auf Dinge klicken, die ich ihnen nicht geschickt habe. Ich bin immer noch etwas überwältigt von den vielen Fragen. Was für ein Menschenbild steht dahinter? Und wie werden wir uns als Menschen verändern, wenn uns die Technik dazu zwingt? Ja, wie gesagt, also ich hoffe, dass ich die Frage verstanden habe. Meine Meinung ist, dass wir uns als Menschen nicht verändern werden, nicht verändern können. Also natürlich verändern wir uns im Laufe des Lebens und im Laufe der Evolution, aber Evolution ist ziemlich langsamer Prozess und wir haben uns in den letzten, ich weiß nicht wie vielen Millionen Jahren nicht besonders verändert. Ja, und unser System 1 ist besonders sehr stark sehr alt und darauf verlassen wir uns bis heute und werden uns auch in der Zukunft darauf verlassen. Und letztendlich diese Diskrepanz zwischen System 1 und System 2 beruht darauf, dass das System 2, rationales Denken, erst später dazugekommen ist. Ja, also letztendlich bei Menschen. Und wir sind nicht so gut drauf, dieses System einzusetzen. Und das werden wir auch weiterhin so. Das wird auch weiterhin so sein. Ja, also deswegen glaube ich nicht, dass wir uns in dieser Hinsicht verändern können.
Naja, und wenn ich mir angucke, wie du das beschrieben hattest, was zu System 2 alles dazugehört, wenn man sich überlegt, ein Mensch, der immer so wäre, das ist ja der reinste Verfolgungswahn.
Genau, und das wäre
das
auch
ein... Das wäre ja richtig manisch auch. Also das kann ja nicht gesund sein.
Nee, das ist nicht gesund und das ist sehr anstrengend. Und genau deswegen können wir das eigentlich nicht aufrechterhalten.
Dann gab es noch eine interessante Frage von einem Henning aus Hamburg, ob es Sinn machen würde, in drei Benutzergruppen aufzuteilen, in Anfänger, durchschnittliche, fortschrittliche, fortgeschrittene, wo man dann unterschiedlich mit so Sicherheitsaspekten umgehen würde. So verstehe ich die Frage zumindest.
Ich lese das auch gerade. Also letztendlich geht es wahrscheinlich um Personalisierung der Sicherheitsmaßnahmen, wenn ich das richtig verstehe. Also ich denke, dass die Personalisierung der Sicherheitsmaßnahmen in einem kleinen, vielleicht einem kleinen Rahmen irgendwie möglich ist. Aber Sie haben ja gesehen, dass selbst Sicherheitsexperten zum Beispiel auf Phishing reinfallen. Und ich denke, dass die Faktoren, die dahinter stecken, weniger personalisiert sind. Also es gab auch Forschung, nicht von uns, die versucht hat, irgendwie Sicherheitswarnungen auf Nutzertypen zu anzupassen und ihr Fazit war, das geht nicht. Ja, also ganz egal, was man macht, die Sicherheitswarnungen werden nicht verstanden und bleiben auch irgendwie nicht und werden nicht beachtet. Und dahinter stehen ganz andere Faktoren als Personalisierung. Was bei Sicherheitswarnungen zum Beispiel dahinter steckt, ist, dass sie normalerweise false positive sind. Ja, also Sicherheitswarnungen haben einen sehr hohen false positives Wert. Das heißt, Dinge, die nicht gefährlich sind, werden als gefährlich angestuft. Da wird Warnung angezeigt, man klickt drauf, man klickt sie weg, es passiert nicht, weil das Ding ja eigentlich nicht gefährlich war.
Greifwolf.
Bitte?
Greifwolf. Wenn ständig gerufen wird, Wolf, 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 dann hört irgendwann keiner mehr hin.
Genau, genau. Das ist ein sehr bekannter Phänomen, auch im Bereich Safety. Und das passiert nicht, weil Menschen irgendwie bei unterschiedlichen Menschen, weil sie unterschiedliche persönliche Eigenschaften haben. Das passiert, weil die Eigenschaften der Warnung so sind. Ja, die kommt sehr oft in ungefährlichen Situationen. Genau, und dieses Cry-Wolf-Phänomen, das kommt von einer Fabel von Aesop. Das ist halt, ich hoffe, dass das alle kennen, diese Geschichte. Das beschreibt es sehr gut. Ja, wenn man in ungefährlichen Situationen immer wieder Warnungen bringt, dann würde wirklich jede Person, egal wie, ob Experte oder Nicht-Experte, sagen, hey, komm, also, nee. Ja, und würde sich natürlich daran gewöhnen, das Ding wegzuklicken. So, jetzt weiß ich, also gut, letzte Frage, kommerzielle Marketing verspricht die bequeme Computernutzung, die aber durchgehend im Widerspruch zur Privatsphäre und der Sicherheit steht. Muss nicht dieses Marketingversprechen im Vordergrund stehen bei Kritik und entwickelnden Schutzmaßnahmen? Das ist eine sehr interessante Frage. Also Stefan hat ja auch darüber gesprochen, kann man denn Sicherheit und Usability zusammenbringen? Und man kann, es gibt auch Beispiele, aber das geht in den meisten Systemen, die wir heute benutzen, nicht. Denn es ist nicht möglich oder nur mit sehr großen Schwierigkeiten möglich, in einem offenen System, wie zum Beispiel Internet oder E-Mail als Beispiel, Sicherheitsmaßnahmen nachträglich hinzuzufügen. Man muss eigentlich Systeme schon mit dem Gedanken entwickeln, dass sie sicher sind. Dann könnte es klappen. Aber bei der Entwicklung stehen sehr oft Funktionalität und Nutzerfreundlichkeit im Vordergrund. Warum? Weil man ja möchte, dass die Software benutzt wird. Und deswegen, wenn wir jetzt zum Beispiel die ganzen Messaging-Apps betrachten, ja, egal wie man zu WhatsApp steht, ja, aber es gibt noch Signal und Streamer, sie benutzen alle dieselben Sicherheitsmaßnahmen und sie konnten sie einsetzen. Warum? Weil das geschlossene Systeme sind. WhatsApp hatte zuerst keine Verschlüsselung, keine Sicherheit, sie konnte aber Signalprotokolle übernehmen, weil das ein geschlossenes System ist und WhatsApp-Nutzer nur mit WhatsApp-Nutzer kommunizieren. Bei E-Mail, bei der Vielfalt der E-Mail-Clients und Umständen, in denen das benutzt wird, ist es nicht mehr möglich. Das ist meine, ich denke, es kommt hier ein Vortragender, der einer anderen Meinung ist und das auch sehr gut. Aber das ist so meine Meinung, dass es eigentlich nicht mehr möglich ist. So. Okay.
Gibt's noch? Ganz unten jetzt noch die Frage, dass die Phishing-Beispiele aus dem Vortrag meist älteren Datums waren. Bedeutet das, dass Phishing aktuell gar nicht so oft vorkommt oder dass es unbemerkt bleibt?
Nee, das bedeutet einfach, dass ich die Folien 2016 oder 2017 gemacht habe. Aber natürlich nach wie vor diese Beispiele, deswegen entferne ich sie auch nicht. Ich meine, das macht keinen Sinn. Wie ich gesagt habe, die Angriffe werden eigentlich immer besser, die Angreifer werden immer versierter, aber die Menschen ändern sich nicht.
Kai, wieso höre ich dich gerade?
Von Hongkong.
Ja, also von mir aus können wir gerne jetzt abschließen. Und ich bin heute den ganzen Tag da, also morgen nicht mehr. Wer mit mir reden möchte, kann gerne auch irgendeinen Breakout-Room organisieren oder so. Also ich selber werde es nicht tun, aber wenn es jetzt nicht mit Bedarf nach weiteren Diskussionen ist, bin ich halt da. Und vielen Dank für die fürs Zuhören und für die Fragen. Und ja, tut mir leid, dass ich nicht alles beantworten konnte.
Danke für deinen tollen Vortrag.
Danke.